guten Abend. Wir wollen anfangen, die Zeit auskaufen. Ich denke, dieser Abend wird lang genug werden. Ich bin eigentlich froh für jeden, der gekommen ist. Trotz dem Arbeitstag, trotz der Beerdigung heute Mittag, trotz allem, was war, dass es heute bei uns kein Feiertag ist. Aber in Süddeutschland ist es Feiertag. Die Bayern und die Schwaben, die sind fleißig und die haben den gleichen freien Tag. Aber ihr seid trotzdem gekommen, auch wenn es kein freier Tag ist. Aber in der Ostkirche ist es heute Weihnachten. Und wir sagen Erscheinungsfest Jesu, wo die Weisen kamen nach Bethlehem, wie auch immer. Wir wollen einfach jetzt Gott loben und preisen, sicher in Jesu Arbeit. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und uns innerlich einstellen auf diesen Segnungs- und Salbungsgottesdienst, besonders für die Täuflinge. Die möchte ich besonders heute segnen, aber auch die anderen, denn wir möchten sicher durchs Jahr hindurchgehen. Ohne Krankheit, ohne Unfall, ohne Pleite, ohne Pannen, ohne sich Bein brechen und Hand brechen und sonst noch was. Weißt du, wenn der Herr nicht das Haus baut, bauen alle umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht wacht, wachen alle umsonst. Deshalb, wir brauchen den Schutz Gottes. Und den kann man sich nicht verdienen, den kann man sich nur erbitten. Das ist Gnade, wenn Gott uns schützt. Und wir möchten uns unter der Gnade Gottes heute Abend stellen. Wir wollen zu dir, Herr Jesus, fliehen. Bei dir sind wir geborgen, bei dir sind wir sicher, bei dir sind wir in guten Händen. Du bist unser treuer, guter Meister, unser Hirte und unser Führer und unser Leiter. Ich bete dich an. Du heute Abend uns versprichst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deine Gnade, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Güte geht nicht von uns, sie verfolgt uns noch. Barmherzigkeit verfolgt uns noch. Vater, ich danke dir, dass du alle Zeit bei uns bist und wir verlassen uns 2009 absolut auf dich, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Mit dir haben wir das Jahr begonnen und Herr, mit dir werden wir das Jahr auch beschließen. Egal, was da kommt und wer da kommt und wie was kommt, Vater, ich danke dir. Wir sind in dir geborgen und niemand kann und darf uns aus deiner Hand reißen. Ich danke dir für deine Gnade. Herr, es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht unser Laufen, es ist nicht unser Fleiß, nicht unsere Heiligkeit und Frömmigkeit. Es ist deine Gnade und die preisen wir jetzt. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Schön für alle, die gekommen sind. Wir preisen Gott und wir preisen die Gnade. Die heilsame Gnade ist erschienen. Das ist der Sinn auch von Weihnachten gewesen. Wir sind mittendrin, auch wenn unsere orthodoxen Freunde heute Weihnachten feiern, die ganze Ostkirche. Wir wissen, die heilsame Gnade, die gesundmachende Gnade ist erschienen. Und wer sie haben will, kann sie haben. Die kann sie abholen, und zwar ohne Geld und ohne etwas. Ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Zuerst, bevor ich anfange, lade ich euch immer ein, denn ich möchte euch wiedersehen. In einer Predigt kann man nicht alles sagen, man muss jetzt öfters kommen. So, du musst öfters da sein und ich habe noch so viel zu sagen, das muss ich einfach weitergeben. So, morgen wird das Thema sein, woher kamen die Weisen. Aber es geht nicht um die Weisen, es geht, wo die herkamen und was wir von ihnen lernen können. Wir werden heute schon ein Stück was von ihnen lernen, aber morgen dann mehr um 16 Uhr. Am Freitag wird das Thema sein, deine Vergangenheit darf nicht deine Zukunft bestimmen. Deine Vergangenheit, die gehört Gott. Und du bist Gottes Eigentum und nur Gott bestimmt dein Leben und sonst niemand. So, praise Gott. Dann am Samstag, die heutigen Sorgen reichen dir vollkommen aus. Du musst nicht für morgen und übermorgen und übermorgen sorgen. Du hast genug Probleme mit heute. Und wenn du das heute erledigst und das heute abhackst, hast du schon genug getan. Deshalb, jeder Tag hat seine eigene Plage. Also, ich habe ein gutes Wort über die Sorgen und wie man damit fertig wird. Und dann am Sonntag früh, was hat Gott für dich, für mich, für uns geplant? Wir wollen herausfinden, was ist der absolute Wille des Herrn. Heute Abend, ich werde euch mitnehmen nach Bethlehem. Wir sind noch im Weihnachtsrummel drin, im Weihnachtsbetrieb drin. Und ich werde euch zu den Weisen hinbringen, zu diesen Männern aus dem Orient, die kamen und Jesus suchten. Und das Thema ist, sie suchten Jesus. Und heute Abend, ich suche Jesus. Ich suche nicht einen Segen, ich suche nicht irgendeine besondere Berührung, ich suche auch nicht eine besondere Salbung, ich suche Jesus. Und wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. So, Salbungs- und Segnungsgottesdienst. Ein paar Gedanken vorneweg. 2009 soll ein Traumjahr für dich werden. Halleluja. Kannst du das glauben? 2009 soll ein Traumjahr für dich werden. Deine Träume sollen in Erfüllung gehen, deine Herzensträume. Vielleicht wird jemand heiraten in diesem Jahr. Vielleicht wird jemand irgendwas Besonderes erreichen. Vielleicht wird jemand ja, etwas Besonderes lernen, dazu gewinnen. Also was auch immer ist, das soll die Verwirklichung deiner Träume werden. Und wir sind auf dem Weg, Geschwister, zur Verwirklichung unserer Träume. Und das geht nur durch den Segen Gottes. Wenn Gott das Haus nicht baut, sind alles Kurpfuscher. Aber der Segen Gottes ist es, was uns reich macht. Und du bist bestimmt, dass du in diesem Jahr den Segen Gottes erreichst, ererbst, erlebst, empfängst, erfüllt wirst von diesem Segen und dass du sogar Segensspuren zurücklässt. Träume erfüllen sich nicht von selbst, ihr Lieben. So viele Menschen denken, ja, ich habe geträumt, ich habe einen großen Traum, eine große Vision, eine gewaltige Offenbarung. Diese Dinge erfüllen sich nicht von selbst. Du kannst diesen Stern gesehen haben, aber es gibt so viele Sterne am Himmel. Und jetzt musst du diesem Stern folgen, wie diese Weisen. Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Sie haben sich aufgemacht, den langen Weg, tausend von Kilometern sind sie gegangen. Und sie sind uns heute Abend ein Vorbild. Wie verwirkliche ich meine Vision? Wie verwirkliche ich meinen Traum? Wie verwirkliche ich den Segen, den Gott mir 2009 gegeben hat? Viele von euch haben so eine Verheißung bekommen. Für diejenigen, die noch die Tage nicht da waren, habe ich noch eine Handvoll da. Das sind bestimmt gute Worte für dich. Und Gott hat mir gezeigt, nicht nur Halleluja und nicht nur so, meine lieben Kindlein, sondern Gott sagt uns die Wahrheit. Und nur die Wahrheit ist, die uns hilft, die Träume zu verwirklichen. Wenn du die Wahrheit weißt, diese Prinzipien, Grundsätze, wie funktioniert das alles? So, wir wollen sehen, wie man eine Vision, einen Traum, eine Erscheinung, eine Offenbarung realisiert. Wie wird ein Traum verwirklicht? Wie setzt man eine Offenbarung praktisch um? Das wollen wir an diesen weisen Leuten aus dem Orient, aus Ekbatana lernen. Wie kommt man an sein Ziel? Wie bekomme ich den Segen Gottes, den Gott mir versprochen hat? Er hat mir so viel verheißen, aber das muss jetzt umgesetzt werden. Nimm ein das gute Land. Jetzt sind wir beim Einnehmen. Sie suchten Jesus. Diese Weisen waren nicht zufrieden, nach Jerusalem zu kommen, dort ein paar fromme Gottesdienste mitzuerleben, ein Halleluja-Gesang oder was auch sonst immer ist, ein bisschen Weihrauch und ein bisschen so Klimbim. Nein, sie sagten, das ist nicht alles, wir suchen mehr. Wir suchen mehr, das ist nicht alles. Sie suchten etwas Tieferes, etwas Göttliches. Und heute Abend, gib dich mit dem Erreichten nicht zufrieden, was du erreicht hast. Das ist nicht alles. Das ist nur die äußere Schale. Sei nicht zufrieden mit dem, was du entdeckt hast. Gott hat mehr für dich bereitet. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Und jetzt musst du dich an diesem Tisch hinsetzen können. Und zwar ohne Rücksicht auf deine Feinde, was deine Feinde denken. Was die Krankheit denkt, was die Sorge denkt, was der Mangel denkt. Ich will jetzt mal naschen. Und ich bediene mich. Was du da hinten sagst und denkst, das ist mir Schnuppe. Deshalb sich selbst bedienen am Tisch. Deshalb, der Tisch ist gedeckt. Und jetzt musst du diese Speisen nehmen, kosten, probieren, testen. So, gib dich nicht zufrieden, nur von zugucken und zuhören. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, als was du in den alten Schriften findest, in Jerusalem, was die dort verzapfen. Es gibt mehr als alte Weisheiten, alte Erkenntnisse, alte Überlieferung. Es gibt mehr als was die sagen und Märchen berichten und erzählen. Es gibt mehr. Und dieses Mehr wollen wir finden. Und es lohnt sich, die Strapazen auf sich zu nehmen, sich aufzumachen, loszumarschieren. Auf, lasst uns jetzt gehen. Den Stern haben wir gesehen, die Vision haben wir, die Erscheinung ist da am Himmel und jetzt wollen wir es finden. Wo ist das? Ich weiß nicht, ob das dir schon gegangen ist, aber ich bin ein dummer Junge mal gewesen. Öfters bin ich das und bin ich heute immer noch. Und meine Oma hat immer gesagt, Johannes, wo der Regenbogen die Erde berührt, da gibt's Gold. Und ich Esel, ich bin gelaufen und habe Gold gesucht, wo der Regenbogen die Erde berührt. Aber ich habe bisher noch kein Gold gefunden. Aber so ähnlich kann ich mir vorstellen, so ging es den Weisen. Wo dieser Stern hinschaltet, wo dieser Lichtstrahl, wo der Stern ganz besonders nah ist, da muss was Besonderes geben. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie haben sich aufgemacht und sind losgemarschiert. Und sie haben Gold gesucht, Schätze gesucht, Reichtümer gesucht, die es auf dieser Erde nicht gibt. Sie suchten zuerst mal an verkehrten Plätzen, das ist auch bei uns so der Fall. Da landen wir da und dort. Sie suchten was Menschliches, was Greifbares, was Fassbares. Sie suchten Gold. Um das Echte zu finden, musst du zuerst mal viele Hindernisse zu überwinden. Und eines dieser Hindernisse ist die Enttäuschung, die vielen Enttäuschungen, die du schon inzwischen gehabt hast. Ich habe immer wieder versucht und es hat nicht geklappt. Edison hat 17.000 Mal versucht, bis er seine Entdeckung mit Kautschuk gemacht hat. 17.000 Mal. Bist du bereit, 17.000 Mal Fehlschläge einzustecken? 17.000 Mal Niederlagen zu erleben? 17 Mal, schon wieder nichts. Und wieder nichts. Und wieder nichts. 17.000 Mal Leerlauf in deinem Leben zu haben, bis du endlich diesen Sprung schaffst. In Jerusalem findest du nichts, was du suchst. Denn der Herr Jesus hat gesagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich bin nicht hier. Der Herr ist nicht in der Totenreligion. Deshalb auch heute Abend, vergiss alles, was du von der Religion weißt. Wir wollen ganz von vorne anfangen. Mit Gott. Und sagen, Herr, wenn es dich gibt, wenn du existierst, wenn du mich lieb hast, wenn ich dein Kind bin, wenn mein Name im Buch des Lebens steht, ich will das haben. Ich will es wissen, wo ich dran bin. In Jerusalem sind sie irre geworden, fast verzweifelt. Aber sie haben es nicht aufgegeben. Und heute Abend, ich mache dir Mut, auch wenn du nicht, bis jetzt nicht den Traum deines Lebens verwirklichen konntest, auch wenn du es nicht geschafft hast, gib nicht auf. Die Treue und die Liebe zu Gott ist nicht in Jerusalem vorhanden gewesen, bei den Juden damals. Die Väter waren richtig, aber die Söhne haben das gar nicht geschätzt und geliebt und gedient. Und es hängt sehr viel von der Bereitschaft ab, wie Menschen sich Gott hingeben. Die wollten nur Religion haben. Die wollten nur fromme Sprüche haben. Sie wussten ganz genau, wo es geschrieben steht. In Micha, du Bethlehem in Ephrata. Und sie haben doch nicht das erlebt, was sie suchten. In der Religion, in der Kultur, in der Tradition findest du nicht, was deine Seele sucht. Auch nicht im Gebäude. Auch nicht in äußeren Umständen. Auch nicht diesem Tropfen Öl, was du bekommst. Suche Jesus. Und sag, Herr, wenn der Pastor mich berührt, ich möchte nicht dem Pastor begegnen und ich möchte auch nicht dem Öl begegnen. Ich möchte dir begegnen, lebendiger Gott. Du musst eine Sehnsucht nach Gott haben. Und vergiss die Menschen, vergiss die Geschwister, Freunde, vergiss die Nachbarn, vergiss alles, was um dich herum ist. Schau auf Jesus. Wo ist Jesus? Ist er in Jerusalem? Ist er irgendwo in einem Kinderbett? Er ist in der Krippe. Ganz tief unten im Schafstall. Irgendwo. Bei uns herrscht oft der Kopfglaube. Wir wollen alles verstehen. Aber selig sind, die nichts sehen und nicht begreifen und nicht irgendwie definieren und analysieren können und doch glauben. So, Johannes der Täufer predigte nicht in Jerusalem. Er predigte nicht in diesen heiligen Städten, denn die Menschen in Jerusalem waren gleichgültig. Denen war es egal, was da passiert. Kommt er, kommt er nicht. Wir warten einfach weiter. Gleichgültigkeit und Desinteresse ist es, was uns verhindert, dass unser Traum nicht in Erfüllung geht. Wir brauchen Leidenschaft, um Gott zu begegnen. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist Leidenschaft. Ich will, und wenn ich 10-mal mich anstellen muss, und wenn ich noch 100-mal kommen muss, ich will gesegnet werden, ich will geheilt werden, ich will mein Wunder erleben, ich möchte den Traum meines Lebens realisieren. Und jeder von uns hat eine Sternstunde. Und er sollte seinen Stern finden. Was ist deine Sternstunde? Wozu bist du da? Die Weisen, die müssen in Jerusalem komisch vorgekommen sein. So wie ein paar Blindgänger. Was wollt ihr denn da? Also die Frommen haben sie nicht verstanden. Die eigentlich sie verstehen sollten, haben sie nicht verstanden. Die Frommen. Und meine lieben Freunde und Geschwister, die Frommen werden dich nicht verstehen. Bist nicht gesegnet? Bist du nicht getauft? Bist du nicht schon konfirmiert? Bist du nicht christlich? Bist du nicht religiös genug? Gehst du nicht schon zur Gemeinde? Reicht das dir nicht? Dir reicht es erst, wenn du das Ziel erreicht hast. Dann bist du erst glücklich. Erst wenn du dort angekommen bist, wo du hinkommen wolltest. So wichtig, dass du nicht irgendwie dem Vakuum nachläufst, der Leere, den Lehren und so weiter und lebst mit unbeantworteten Gebeten. Du musst zu einem Punkt kommen, wo du sagst, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und wenn du in Jerusalem das nicht findest, wenn du bei uns das nicht findest, geh woanders hin. Wenn du hier in der Kirche nicht findest, in irgendeiner Kirche findest, dann geh halt zu den Heiden. Vielleicht haben die Buddhisten mehr, vielleicht die Hindus mehr, vielleicht haben die Moslems mehr. Wenn du hier im Christentum das nicht findest, was du suchst, such woanders, geh zu den Kommunisten. Vielleicht haben die was. Aber gib dich nicht auf und sag, ja, in der Welt gibt es, was ich suche, das gibt es nicht. Und ich muss auch von meinem persönlichen Leben sagen, ich habe gesucht. bis mir dann irgendwie zufällig jemand sagte, gerade du brauchst Jesus. Ich dachte, verrückt. 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 Aber genau das ist, was du brauchst. Du brauchst nicht eine Kirche, eine Religion, eine Weltanschauung, eine Philosophie, eine Theologie, irgendwelche Argumente. Du brauchst Jesus, den Sohn Gottes. Dann hast du Liebe, dann hast du Frieden, dann hast du Freude, dann hast du Kraft, dann bist du ausbalanciert in deinem Leben, wenn du ihn siehst und ihn kennenlernst, wie er wirklich ist. Du brauchst Jesus. Wie wird man gesegnet? Lass uns ein paar Gedanken, die mir wichtig erscheinen heute Abend, bevor ich segne. Denn ich möchte dich richtig segnen. Und zwar, dass der Segen nicht als Schuss nach hinten geht, sondern dass du den Segen wirklich mit nach Hause nehmen kannst. Bei vielen geht der Schuss nach hinten los. Du wirst gesegnet und du bist noch nicht einmal draußen, noch schon Durchfall. Du bist gesegnet und du liegst schon im Bett. Verstehst du? Und du sagst, was ist mit mir los? Mit mir stimmt was nicht. Weißt du, Gott segnet nur heilige Dinge. Gott segnet heile Menschen. Du musst erst mal heil werden. Und komm nicht und sag, bitte segne mich, wenn du noch in Sünde lebst. Dann wird deine Sünde gesegnet. Das ist genauso, als wenn ich Unkraut düngen würde. Genauso schlimm, als wenn ich Unkraut düngen würde. Das Unkraut wuchert und ich frage mich, was habe ich falsch gemacht? Ich habe Unkraut gedüngt. Und deshalb, Leute, wir dürfen nicht das Verkehrte segnen. Wir müssen zuerst mal das Verkehrte, das Unkraut aus unserem Leben entfernen. Sonst machen wir den Bock zum Gärtner. Und das ist der Teufel. Also Jesus hat nirgendwo oder Gott hat nirgendwo den Teufel gesegnet. Kannst du irgendwo sagen, dass der Teufel, der Luzifer, gesegnet worden ist? Der ist verflucht worden, in den Abgrund. Zuerst muss der ausgemerzt werden, das Böse, und dann kann Gott uns segnen. Jesus hat den Tempel gereinigt und dann kamen die Leute und wurden geheilt. Wenn man einen Sünder segnet, dann sündigt er umso besser. Wenn du einen Lügner segnest, lügt der Lügner umso besser. Ich will das nur drastisch so darstellen, damit ihr wisst, wir können nur heilige Menschen segnen. Wir müssen würdig werden für den Segen. Damit auch nur das Gute in uns, Christus in uns, gesegnet wird. Wenn einer verstockt ist und ich den Verstockten segne, dann wird er noch verstockter. Also ich dünge das Unkraut. Bevor du gesegnet wirst, musst du von dem Bösen erlöst werden. Deshalb ist so wichtig, das Gebet vom Vater unser. Erlöse uns von dem Bösen. Herr, ich komme zu dir und das kannst in 5 Sekunden erlöst werden. Du musst nicht eine lange Prozedur machen und losschütteln und ins Wasser springen oder irgendwie. Nein, du kannst nur sagen, Herr, erlöse mich. Ich möchte jetzt heilig und rein und vollkommen vor dein Angesicht stehen. Und in dem Moment, wo du rein und heilig vor Gott trittst, wirst du das gesegnet und das andere kommt nicht mehr zurück. Du musst zuerst alles rausschmeißen, der Tempel muss gereinigt werden, dann können die Krankheiten geheilt werden. Bevor du gesegnet wirst, musst du vom Hass erlöst werden. Du kannst nicht ein Mensch, der andere hasst, andere nicht ausstehen kann, der neidisch und eifersüchtig ist, der kann, wenn ich den segne, dann gibt es nur noch Kaktusse und Dornen und Disteln wachsen. Dann wird der Hass noch größer. Ja, ich bin gesegnet, was willst du von mir? Und du wunderst dich, dass bei dir keine positive, sondern eine negative Veränderung kommt. Und Gott erlaubt es nicht, dass man Perlen vor die Säue wirft. Das heißt also vor ungesegnete Menschen. Wenn man dann jemanden segnet und jemand so tollpatschig ist und so dumm ist und kommt nach vorne und sagt, bitte segne mich, und ohne Heiligung, innere Reinigung sich segnen lässt, dann geht der Schuss nach hinten, wie ich das sagte. Dann wirst du... Da kommst du so richtig in die Mangel, so richtig in die Mühle, dann wirst du so richtig massiert von Gott, denn es ist genauso, als wenn man auf eine Wunde Jod drauf tut. Da frisst zuerst die Medizin das alles raus, was an Infektionsstoff, an Viren und Bakterien ist, frisst du erstmal raus und tötet alles und dann verschließt es die Wunde und dann kann es erst Heilung passieren. Also Geschwister, wenn ihr das erlebt, und es ist okay, wenn jemand das so massiv erlebt, dass plötzlich, ja, du bist gesegnet worden und die Hölle ist gleich los. Das ist gar nicht so schlimm, es ist ein gutes Zeichen, du kannst Danke, Herr, sagen. Warum? Weil Licht und Finsternis kämpft jetzt miteinander, in dir tobt ein Kampf. Und wenn du sagst, Herr, ich bin gesegnet und ich bleibe gesegnet, egal was jetzt passiert, ich halte mich an dem Segen, ich halte mich an Jesus, der Segen wird sich durchsetzen. Und dann segnest du dann am Schluss die, die du so gehasst hast, und Herr, segne sie und lass ihnen gut gehen und lass sie ein größeres Auto kaufen und das größere Haus und schönere Kleider und mehr Erfolg finanziell und was auch immer ist, dann, selbst wenn du nichts hast, aber du erlaubst Gott, dir was anderes zu machen. Und weißt du, aber zuerst muss dieser Hass, dieser Neid, diese Bitterkeit in deinem Herzen ausgemerzt werden, das Unkraut. Gott kann man nichts vormachen. Gott weiß, wie du aussiehst. Du kannst mir was vorspielen. Schöne Maske, es gibt Smiling. Einen Heiligenschein aufsetzen. Und ich glaube natürlich, dass dir auch. Aber Gott durchschaut deine Motive. Warum willst du gesegnet werden? Warum suchst du Jesus? Warum willst du Jesus begegnen? Gott weiß, wie es bei dir innerlich aussieht und nicht aussieht. Ob du schon so weit bist, um gesegnet zu werden oder noch nicht. Und ob du reif für die Segnung bist. Gott segnet auch Unreife. Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen. Auch die Unmündigen segnet er. Die Unvollendeten. Also du musst vor Gott nicht vollendet und vollkommen sein. Du musst nur bereit sein, den Segen zu empfangen, egal was jetzt geschieht. Bist du schon so weit, dass Gott dich bestätigen kann? Seinen Beistand dir gewähren kann? Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist es, bevor wir den Segen empfangen, du musst geheilt werden von deinen Verletzungen. Weißt du, wenn du als verletzter Mensch gesegnet wirst, die Verletzungen werden größer. Du wächst mit diesen Verletzungen. Ich war so entsetzt, ich habe sowas noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe mich bei Bäumen entschuldigt. Als kleiner Junge habe ich einfach Spaß gehabt, so meine Kerben, mein Zeichen, mein Monogramm überall zurückzulassen in die Bäume. Weißt du, ich habe im Wald Langeweile gehabt und dann habe ich einfach geschnitzelt. Und dann bin nach 40 Jahren komme ich da am Haff vorbei und ich habe meinen Augen nicht getraut, habe gesagt, Kinder, schaut nicht hin. Die Kerben, die ich in die Bäume geschnitten habe, die sind so groß gewesen. Die Bäume sind alt geworden, aber die Kerben. Und da konnte ich sehen, Johannes, verstehst du, hat sich eingeritzt. Deshalb ist es so wichtig, dass die Verletzungen in unserem Leben weichen. Wir wachsen. Der Segen wächst, die Herrlichkeit wächst, aber die Verletzungen wachsen dann auch mit. Und Menschen, die nicht geheilt worden sind, die nehmen ihr Unglück mit dem Segen mit. Und da ist immer so ein bitterer Beigeschmack. Immer wieder diese Wunde da und diese Bäume sind jetzt 40, 50, 60 Jahre alt und tragen diese Monogramme, die irgendwo da irgendjemand eingeschnitzelt hat. Du brauchst diese innere Heilung, damit Gott dich segnen kann und damit der Segen wirkt. Durch diese Schnitzereien da in dieser Rinde, da ist auch der Fluss des Segens unterbrochen im gewissen Sinne. Dann macht es zwar eine Umleitung, der Segen kommt schon am Ziel, wo er hinkommen sollte, aber das sind einfach Unterbrechungen. Und du könntest viel mehr und viel weiter kommen. Gott kann zum Beispiel deine Krankheit nicht segnen. Du solltest deine Krankheit, bevor du gesegnet wirst, Gott abgeben. Er sollte deine Gesundheit segnen, auch wenn es nur 10 Gramm sind. Herr, segne das Wenige, das da ist. Das bisschen Öl und das bisschen Mehl. Nicht die Leere, sondern segne das bisschen Mehl und das bisschen Öl, das im Gefäß da ist. Segne das bisschen Gute in mir, Herr. Ich bin sonst böse. Und wir sind böse von Jugend an, auch die Kinder Gottes. Die sind keine Heiligen. Die sind erst heilig, wenn sie im Himmel ankommen. Unsere Schwester Liebhilde, die ist jetzt im Himmel. Die kann nicht mehr zurückfallen. So, sie kann nicht mehr umkehren. Aber wir können immer wieder noch böse, ärgerlich, zornig, wütend werden und was noch so alles ist. So, deshalb, Herr, das Gute in mir. Der Mensch prüfe und behalte das Gute. So, Herr, das, was in mir ist, ich will es nicht einfach übertünchen. Nein, ich reinige das, Herr Jesus, heile das in mir. Ich bin bereit, dass du vor allem auch meine Wunde jetzt heilst, was in meinem Leben der Teufel oder wer auch immer geschlagen hat oder ich mich selbst verletzt und verwundet habe. Wenn bei dir alles in Ordnung wäre, bräuchtest du gar keinen Segen. Bist hier viel am Platz. Wenn mit dir alles im Besten ist, was suchst du hier? Dann hättest du alles, was der Segen mit sich bringt. Also, dann bräuchtest du nicht, bitte segne mich. Aber es ist nicht so. Da ist Minus da. Und Gott muss dieses Minus zum Plus in deinem Leben machen. Und dann müsste ich dich nicht segnen, wenn alles in Ordnung wäre. Aber es ist nicht. Und deshalb, wir müssen zuerst mal dran arbeiten und sagen, Herr, bring in Ordnung, was nicht in Ordnung ist. Bitte ihn. Und er wird es in diesem Moment dann geben. Und in diesem Moment, wo du ihn bittest, Und noch während sie sprechen, will ich antworten, heißt es in der Heiligen Schrift. Während du betest so, Herr, ich will gesegnet werden. Herr, und das, was in mir noch nicht so in Ordnung ist, bringe ich in Ordnung, bekenne ich das. Und ich vergebe Frau Luise und Herr Marie oder dem und wie sie auch alle heißen mögen. Nenn diesen Namen, ich vergebe. Und dann kommst und stehst vor Gott, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Und das wird gesegnet. Christus in dir. Der Heilige in dir. Das, Gott segnet nur das Heilige, nicht das Unheilige. Nicht die Sünde. Und wir haben ein falsches Verständnis oft mit Sünde. Wir denken, wir müssen also zuerst mal, bitte Schwester, verzeih mir, vergib mir, ich habe negativ über dich gedacht. Nein, du musst es in deinen Gedanken, da wo du gerade stehst und bist, gerade das in Ordnung bringen. Und das kannst du gerade jetzt, wenn du willst. Aber nein, mit denen möchte ich keinen Frieden haben, mit denen möchte ich nicht an einem Tisch sitzen. So. Wenn ich dich so segne, wie du bist, dann glaubst du mit mir, ist alles in Ordnung. Aber wenn du vor Gott stehst und der Mensch prüfe sich selbst, und ich habe kein Recht, dich zu prüfen, niemand hat ein Recht, dich zu prüfen. Der Mensch prüfe sich selbst. Wie steht es mit mir? Habe ich mit allen Menschen Frieden? Bin ich mit allen okay? Bin ich mit Gott in Ordnung? Wahrscheinlich nicht. Ich möchte den Menschen heute Abend sehen, damit Gott wirklich absolut hundertprozentig in Ordnung ist. Wüsste ich nicht mal. Sogar Jesus hat damit Probleme gehabt. Soll ich euch sagen, wo? Im Garten Gethsemane. Vater, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sogar Jesus musste im Garten Gethsemane sich durchringen und ja zu den Wegen Gottes zu sagen. Und dann hat er vom Vater den Segen bekommen. Der Engel stärkte ihn. Das war die Reaktion des Himmels. Aber zuerst einmal, wenn du jetzt heute gesegnet wirst und deshalb, ich habe dich gewarnt, ich möchte also nicht nachher für die Nebenwirkungen verantwortlich sein, dann geh lieber zum Apotheker und zum Arzt. So, ich will für die Nebenwirkungen nicht verantwortlich sein, ich segne dich auf deine Verantwortung hin. Du trägst die Folgen, wenn aus dem Segen Unsegen wird. Und der Segen frisst den Unsegen auf. Und der Segen wird so lange in dir toben und kämpfen und wirken und rumoren, bis nichts mehr vom Unsegen in deinem Leben da ist. Der Segen bringt einen Krieg in deinem Leben mit dem Unsegen. Das ist, was der Segen bewirkt. Denn der Herr sagt, ich will jetzt für dich streiten. Praktisch Gott dreht den Spieß um. Und alles, was nicht so ist in seinem Willen, wird jetzt bekämpft. Und du schwitzt Blut und Wasser. So wie der Herr Jesus. Du wirst zuerst einmal, wenn der Segen in deinem Leben kommt, abgetrennt von dem, was nichts gebracht hat, Krankheit. Du kommst in die Quarantäne sozusagen, wirst isoliert. Also wundere dich nicht, wenn du gesegnet wirst heute Abend. Also du überleg einmal, ob du überhaupt gesegnet werden willst. Ich warne dich. Also, stell dir mal vor, du wirst zuerst isoliert. Zuerst passieren mit dir merkwürdige Sachen. Da wird zuerst Heilung, zuerst kommt Heilung. Zuerst wirst du blind wie Saul von Tarsus in Damaskus. Dann sitzt du da im Dunkeln und sagst, wo bin ich jetzt? Der Segen ist ein Stück der Wiederherstellung des Inneren. Der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Mensch und Mensch und Gott und Mensch. Nur das, was wiederhergestellt ist, kann wieder gesund wachsen und sich entwickeln. Nicht das Zerstörte, nicht deine alten Trümmer, dass du sie weiterpflegst. Also der Segen ist nicht zur Pflege des Denkmals. Nein, der Segen ist da, dass alles weggeputzt wird und was Neues aufgebaut wird in deinem Leben. Und deshalb, dass die Träume deines Lebens verwirklicht werden, so wie Gott es haben will. Jesus segnete nicht Jerusalem, weil die Leute, die wollten nichts mit ihm zu tun haben. Er verfluchte sogar Jerusalem. Oder er verfluchte den Feigenbaum. Und sagte, dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Und zum Tempel sagte, das Haus wird wüst gelassen werden. Da wird kein Stein auf den anderen mehr bleiben. Weil Gott nicht da drin war. Und das war eine Kampfansage. Du siehst also, was Segen ist. Christus ist der Gesegnete und bringt den Segen nach Jerusalem. Die nehmen es nicht an. Die sind nicht wert. Der Segen kommt zu dir und prüft dich mal. Beschnuppert dich, ob du würdig bist. Und wenn der Segen merkt, du bei dir, das ist nicht okay, dann zieht er sich zurück und dann nimmt er einen Anlauf und arbeitet genau im Gegenteil. Aber Gott kommt zurecht. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln, aber du hast nicht gewollt. Und Feigenbaum, ich bin schon jahrelang hier vorbeigegangen, jedes Mal suchte, aber was hast du gehabt? Nicht einmal Blätter. Und er verfluchte. Also, wenn wir nicht das bringen, was Gott in uns sucht, dann wird der Segen zum Fluch. Und der Herr guckt sich genau die Leute an. Wie oft wollte ich dich versammeln? So. Man kann stolz sein auf seine Religion, so wie die Juden damals. Ach, wir. Oder wir Christen. Wir Freikirchler. Wir Pfingstler oder was wir auch immer nennen möchten. Juden waren stolz auch. Weißt du, Gott segnet nicht deinen frommen Narzissmus, so sich Nabelschau, sich selbst beschauen. Wir sind in Ordnung. Nein, frag dich zuerst einmal, was ist mit mir nicht in Ordnung? Was ist mit mir? Nicht, was mit den anderen nicht in Ordnung ist. Und wir sind so angelegt, leider Gottes. Wir sehen den Splitter im Auge unseres Bruders, aber den Balken im eigenen Auge sehen wir nicht. Und du siehst die Fehler immer bei den anderen, die anderen. Die anderen sind schuld, dass ich so weit bin. Die anderen versuchen mich ständig zu blockieren. Die anderen behindern mich. Die anderen haben mich krank gemacht. Die anderen haben mich verletzt. Die anderen gönnen mir nichts. Die anderen haben mich geraubt. Die anderen haben mir Schaden zugefügt. Die anderen. Aber der Herr sagt, und was hast du gemacht? Warst du nur Zuschauer? Hast du nur gebetet? Warst du in meiner Gegenwart? Was hast du gemacht? Immer die anderen. Nein, wir fangen heute mit dem Segen bei uns selber an. Und wir sind mit uns nicht zufrieden, sonst wären wir nicht hier. Ich bin mit mir nicht zufrieden. Mit diesem Zustand, mit diesem Status quo, ich bin nicht zufrieden, es gibt mehr. Und ich will meinen Traum, das, was Gott mir gezeigt hat, verwirklichen und realisieren. Jesus konnte die tote Religion nicht segnen. Er kann keine Leichen segnen. Keine toten Werke. Nur lebendige Kinder hat er gesegnet. Und der Herr hat alles, was da lebt, gesegnet. Er sagt, im Psalm heißt es einmal, Gott segnet alles, was aufsprießt. Alles, was irgendwie Hoffnung hat in sich. Alles, was irgendwie Glauben hat in sich. Er kann eine Räuberhöhle nicht segnen. Was glaubst du, wenn der Herr die Räuberhöhle segnen würde? Was aus dieser Räuberhöhle würde? Die würde noch größere Räuberhöhle werden. Die Menschen werden noch habgieriger, geiziger und so weiter. Diese Räuber. Gott kann sowas nicht segnen. Er segnet keine Narzissten. Er segnet auch niemanden, der nur mit seinem Kümmerlein verliebt ist, im eigenen Saft schmort und ständig über seine Komplexe redet, das habe ich nicht und so weiter. Nein, du solltest dich Gott öffnen. Sie suchten Jesus, diese Weisen. Du musst Jesus auf der Spur sein, wie ein Hund, einfach der schnuppert, wo ist die Spur Gottes in meinem Leben? Wo finde ich meinen Herrn? Mein Schwiegervater hat mal Krach mit meiner Schwiegermutter gehabt. Passiert ja auch bei den besten Leuten. Und er ist etwa 60 Kilometer zu Fuß gelaufen in unserem Gartenhaus bei Stuttgart, kam er an. Und der Hund, den er zu Hause hat, ist ausgerissen. Und die Schwiegermutter rief bei uns an, der Hund ist weg, der Hund ist weg, der Hund ist weg. Nach 3-4 Tagen, mein Schwiegervater war auch verschwunden. Und habe gedacht, jetzt muss man im Garten gucken, vielleicht ist er im Garten. Also ich weiß nicht, es war ja sogar, ich glaube früher war es, also man geht normalerweise nicht in den Garten in dieser Zeit. Also wir kommen im Garten, wer ist da? Mein Schwiegervater hat sie ganz gemütlich gemacht und der Hund ist da. Und er sagt, und plötzlich kam der Hund da, aber versaus, abgemagert. So kam er an. Er suchte seinen Herrchen. Und Bruder und Schwester, suchst du deinen Herrchen? Den Herrn Jesus Christus. So, diese Weisen, die suchten ihr Herrchen. Wo ist mein Herrchen? Mein Jesus. Wo ist der neugeborene König der Juden? Dir muss Jesus wichtig sein und sonst nichts. Und wenn Jesus dir wichtig ist, dann sind seine Anweisungen dir auch wichtig. Und dann verfolgst du sie konsequent. Du bleibst auf der Spur. Und ich kann mir diesen armen Hund, Schnuffi hieß er, glaube ich, dieser arme Hund, vorstellen. Der suchte, da ist das Herrchen gegangen, da könnte das Herrchen gewesen sein oder da wäre das Herrchen gewesen. Aber 60, 70 Kilometer ohne Kompass, ohne Landkarte hat er sein Herrchen gesucht und kam an und hat sein Herrchen gefunden. Zwar nicht sofort, aber er kam an. Dir muss Jesus wichtig sein und uns allen. Was er dir sagt, tu es, dann erlebst du deine Wunder. Den wahren Segen bekommen nur Menschen, denen es um Jesus geht, denen Jesus wichtig ist. Die bekommen den wahren Segen. Diese Weisen, nicht die in Jerusalem, die im Tempel dort sich ergötzten. Nein, sondern die, die Jesus suchten, die Opfer auf sich nahmen, die Strapazen auf sich nahmen, die einen hohen Preis bezahlten sogar. Sogar sich in Lebensgefahr brachten. Du wirst gesegnet. Und dann erst, wenn du deine eigentliche Bestimmung erreichst. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt sind wir da, wo Gott uns haben wollte. Hier in Bethlehem. Wenn Menschen Jesus finden, dann sind sie gesegnet. Du bist getauft. Du bist hier in der Gemeinde. Das ist alles schön und gut. Aber du sollst Jesus finden. Kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Ich stelle diese Frage. Stelle ich mir selber genauso. Viele sind Narzissten, Egoisten. Und für die gibt es keinen Segen einfach. Und die verwandeln den Segen immer in Fluch. Die vernaschen alles für sich selber. Und der Segen wirkt nicht. In der Bibel heißt es einmal beim Abendmahl zwar, aber das kann man auf jede andere Situation auch anwenden. Viele sind krank, schwach und vorzeitig sogar gestorben, weil sie den Herrn, den Leib des Herrn nicht erkennen. Die blicken nicht durch. Und wir müssen hier erkennen, um was es geht. Um den Segen, damit der Segen funktioniert, ist es, du musst am Haupt, an Jesus Christus angeschlossen sein. Was nützt es, wenn ich dich jetzt ein bisschen so anstechle und dich ein bisschen anpäppele und ein bisschen so ansauge und anpuste und anschmiere und anöle? Du musst am Kraftwerk angeschlossen sein. Du musst am Strom des Lebens angeschlossen sein und nur dann am Haupt angeschlossen sein. Und von dort kommen dann die ganzen Anweisungen und die ganzen Ratschläge und die ganze Führung, das ganze Leben. Nur so angeklebt am Herrn Jesus kannst nicht lange leben. Es gibt so viele Zwirnchristen, ich sage schnell, was das ist, Zwirnchristen. Als Junge habe ich einen Fehler gemacht. Gott vergebe mir, mein Vater hat es auch vergeben. Ich spiele Fußball, mein Vater hat einen Baum und will wissen, wie die Äpfel sein werden. Und natürlich, ich hau den Ball und er fliegt über den Zaun und fliegt an diesem schönen Apfelbaum. Und was passiert? Der Apfel wird abgeschlagen. Ich natürlich gehe schnell im Nähkasten zu meiner Mutter. Ich wusste, wie man es macht. Ich habe schon damals die Erleuchtung gehabt. Und ich binde den Apfel ganz schön an dem Baum. Es ging eine Weile gut und du wunderst dich, es geht eine Weile gut, auch so, verstehst du, so mit diesem Zwirn-Christentum. Aber eines Tages kommt mein Vater und sagt, mit dem Apfelbaum stimmt was nicht. Und wir laufen so im Hof da, was weiß ich, was da war, mit dem Apfelbaum stimmt was nicht. Und ich gehe schon auf die Seite, ich weiß, was jetzt kommt. Und dann geht er tatsächlich in den Garten und guckt, was mit dem Apfelbaum nicht ist. Und dann entdeckt er meine Missetat. Oder fragt, wer hat das gemacht, wer war das? Natürlich, ich war der Älteste, der muss für alles an der Grad stehen. Er hat zwar gelacht, aber ich habe hier später eine Lektion gelernt. So sind viele Kinder Gottes Zwirnchristen. Angebunden, aber nicht verbunden mit Jesus Christus. Und deshalb kann der Saft nicht fließen. Da ist noch Leben da. Und du hast, wenn du dich bekehrst, ein Stück Leben da. Aber der Saft muss fließen zwischen dir, zwischen den Wurzeln, und Stamm zur Krone und dann in dein Leben hinein, damit deine Frucht reift, damit dein Leben reift, damit aus dir was wird. Zwirnchristen. Die Bibel sagt, halt dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Viele sind schwach, krank, vorzeitig sogar gestorben, weil es denen nicht um Jesus geht. Denen geht es um Gesundheit, denen geht es um Zungensprache, denen geht es vielleicht um Gaben, denen geht es vielleicht um irgendwelche Segnungen, also Erfolg, äußerliche Erfolge, aber denen geht es nicht um Jesus. Suche Jesus. Halte dich an den Gesegneten, an diesen gesegneten Jesus Christus, nicht am Pastor. Geschwister, wir müssen erlöst werden von Menschen, von Gemeinden, von Institutionen. Halte dich an Jesus. Menschen werden dich enttäuschen, immer enttäuschen. Und je früher, desto besser. Aber einer enttäuscht uns nicht, Jesus. Die Juden werden uns enttäuschen. Die Moslems werden uns enttäuschen. Alle Religionen werden uns enttäuschen. Sogar der Papst wird uns enttäuschen. Aber einer enttäuscht uns nicht. Jesus Christus. Wenn du gesalbt werden willst, musst du Raum für den Heiligen Geist haben. Und machen. Und mit dem Kopfglauben auf, und ich muss alles verstehen. Nein, lass Gott an deinem Leben arbeiten. Gott segnete nur das, was lebt. Er segnet Pflanzen, Tiere, Menschen. Er hat nicht Steine gesegnet. Und deshalb kam der Teufel, mach ein Wunder, lass die Steine zu Brot werden. Aber der Herr sagt, nein, nein, Steine segne ich nicht. Mit Steine will ich nichts zu tun haben. Lass die Steine Steine sein. Der Herr segnet nur Lebendiges. Der Teufel wollte Jesus verführen, dass er totes Material segnet. Versteinerungen, was es auch immer sein mag. Er segnet auch nicht den Teufel, er segnet nicht das Böse, das Gefallene. Der Teufel kann nicht gesegnet werden, auch nicht gesalbt werden. Und selbst wenn er im Öl schwimmen würde, der kann nicht gesegnet werden, weil er dahin gegeben ist. Und Gott kann das Abgestorbene zum Leben erwecken, wenn das bei uns so ist, bei Menschen ist es möglich. Er kann aus einem fruchtlosen, toten Wesen, wo die Gebeine wieder zusammenkommen und das Fleisch drüber wächst, Gott kann Wunder wirken nach dem Propheten Hesekiel, Gott kann das. Gott kann Segen geben und Gott kann Segen entziehen, das ist er, seine Gnade ist es. Was segnet Gott? Gott segnet, was er selbst gewirkt hat, was von ihm kommt, was aus der Ewigkeit kommt. In der Bibel heißt es, mein Vater wird alles ausraufen oder ausreißen, was er nicht gepflanzt hat, hat Jesus gesagt. Alles, was er nicht gepflanzt hat. Bist du eine Pflanzung Gottes schon? Dann wird er dich auch bedüngen und begießen und beackern. Alles, was er selbst nicht ins Leben gerufen hat, wird er auch nicht segnen. Also es muss von ihm, und deshalb, es geht heute Abend, dass du herausfindest, was hat Gott für einen Traum, für eine Vision, für eine Offenbarung, für einen Plan in mein Leben hineingelegt. Was ist meine Bestimmung? Wozu hat er dir das Wollen gegeben? Überleg einmal, wozu? Wozu du das Wollen nicht hast, keine 10 Pferde bringen dich dorthin. Du musst das Wollen haben. Wozu hat Gott den Wunsch in deinem Leben hineingepflanzt? Überleg einmal, was ist mein Wunsch? Und das ist was Göttliches. Und komm heute Abend, wenn du gesegnet werden möchtest, mit dem Wunsch Gottes hierher. Herr, segne meinen Wunsch. Die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Gott weiß, was du brauchst und was richtig ist und was im Programm Gottes drinsteht. Er will dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ich weiß nicht, was du dich wünschst. Aber komm mit dem Wunsch Gottes. Nimm einen Zettel und schreib diesen Wunsch Gottes auf. Und da soll der Herr dir diesen Wunsch erfüllen, nicht Menschen. Und erwarte die Erfüllung der Wünsche Gottes für dein Leben von ihm selbst. Nicht, dass du jetzt liberal erzählst, ich wünsche mir. Gut, weil ich könnte das auch ganz schlau und psychologisch gut aufgearbeitet kommen. Ich sage, ich wünsche mir jetzt 1000 Euro. Und garantiert, irgendjemand würde mir schenken. Du musst, wenn du dir etwas wünschst, es muss eine Sache sein zwischen dir und Gott. Was wünschst du von Gott? Es geht niemand was an. Der das Verborgene sieht, will es dir öffentlich vergelten. Und du musst nicht alles erzählen, ich brauche eine Frau oder einen Mann. Natürlich, wenn du es erzählst in einer Gemeinde bei 1000 Leuten, da wird ein Männchen oder Weibchen da sein. Kein Problem. Und jemand wird sich melden, ich bin die Gewünschte. Oder der Gewünschte. Aber du sollst dem Herrn sagen, und der Herr muss es hinzutun und herzuführen und geben und wirken. Es muss von Gott gewirkt sein. Es muss von ihm zugelassen sein. Es muss Gott in seine Hand genommen haben. Dann wird es gesegnet. Dann klappt es auch. Dann wird es auch was davon. Es muss seinem Willen entsprechen. Und es muss von Gott gefügt und hinzugeführt werden. Auch in der Gemeinde. Weißt du, wir können Leute zusammensammeln, da haben wir ein Sammelsurium. Aber Gott muss die Menschen sammeln. Und der Herr tat der Gemeinde hinzu. Gott segnet nur das, was er selbst angefangen hat, das vollendet er auch. Was er selbst ins Leben gerufen hat, was von ihm kommt. Und was kommt in deinem Leben von Gott? Überleg einmal, was hat er gefügt in deinem Leben? Der Segen liegt im geistlichen, unsichtbaren Bereich, geistigen Bereich. Der Segen liegt auf Jesus und den hat er gesegnet. Jesus ist der Gesegnete Gottes, der Gesalbte Gottes, dieser Messias, dieser Christus. Und wenn du ihn hast, dann hast du den Segen Gottes unwillkürlich in dir. Gott segnet Jesus, der von Gott gekommen ist, der sandte Jesus. Die heilsame Gnade ist erschienen in Jesus Christus. Alles, was der Mensch sich nicht von Gott sagen lässt oder geben lässt und so weiter, das kann nicht gesegnet werden. Auch dieses Wort, Rema, das, was Gott inspiriert hat, das ist von ihm gesegnet. Die Bibelstelle. Die Bibel ist Wort Gottes, aber die Bibel ist nicht gesegnet. Gesegnet ist nur das Wort, das Gott durch den Heiligen Geist dir geschenkt hat. Das ist gesegnet. Dass er dir erschlossen hat. Und vielleicht warst du verzweifelt. Dunkelheit und Finsternis umgab dich. Und dann hast du plötzlich gelesen und hast Erleuchtung bekommen. Das ist gesegnet. Die Bibel ist nicht gesegnet, ist nur Druckpapier. Ist nur Buchstabe. Ist nur ein Gesetzbuch oder Betriebsanleitung, wie der Mensch funktionieren sollte. Aber dir muss die Erleuchtung gegeben werden, geschenkt werden. Es muss von Gott gegeben sein. Das ist es, Johannes, was du brauchst. Und das erfüllt dann seine Bestimmung. Jetzt bist du so weit, dass du es begreifen kannst. Bei den Weisen ging es erst weiter, nachdem sie die religiösen Menschen in Jerusalem verlassen haben. Und dann sahen sie wieder diesen Stern und waren hoch erfreut. Sie sahen wieder das Licht des Himmels. Sie hatten wieder die Vision, den Traum. Es ging wieder weiter. Und Gott hat da angeknüpft, wo er, bevor sie nach Jerusalem kamen, aufgehört hat. Da macht er wieder weiter. Ohne die Erfüllung deiner Vision hast du umsonst den weiten Weg hierher heute Abend gemacht. Und du brauchst die Salbung, damit du deine Vision wiederfindest. Und vielleicht so eine Stunde wie diese, wo man ein bisschen aufgerüttelt wird. Du brauchst offene Ohren und offenes Herz. Die Salbung will dich heute ein Stückchen Jesus näher bringen. Das ist, was die Salbung will, nicht mehr und nicht weniger. Ein bisschen näher zu Jesus bringen. Dir den Zugang zu Gott verschaffen, dass du sagst, ja Herr, ich bin bereit. Und ich will dir helfen, dass du den Stern wieder erblickst. Diese große Schau deines Lebens, diese große Verwirklichung deines Lebens. Du bist noch nicht am Ziel. Die Salbung bringt dir das Verlorene wieder. Bring dich wieder zu dem Eigentlichen. Erlöst dich von dem ganzen Zauber drumherum. Und du gehst nicht mehr zurück nach Jerusalem. Wenn du mal wieder die Salbung erlebt hast, nachdem du verloren hattest, und du weißt, man schätzt die Sachen erst, wenn man es verloren hat. Man schätzt das Stückchen Brot, auch wenn es Schwarzbrot ist, Trockenbrot ist oder was es auch ist, wenn man gehungert hat. Man schätzt, wenn man es vermisst hat. Und die haben Jesus vermisst oder die haben Gott vermisst, die haben die Führung vermisst, die haben den Stern vermisst in Jerusalem. Und jetzt haben sie wieder ganz neu geschätzt. Und ich sage, nein, wir möchten nicht noch einmal diese Salbung verlieren. Und es reicht schon, wenn du schon einmal die Salbung verloren hast. Und jeder von uns hat ein-, zweimal die Salbung in seinem Leben schon verloren. Den roten Faden Gottes in seinem Leben. Du hast mal gehabt, vielleicht als kleines Kind bei der Konfirmation oder im Kindergarten oder irgendwo. Du wusstest, der Herr ist bei mir. Ab und zu mal vielleicht sogar als Erwachsener. Und du hast aber dann wieder den roten Faden verloren. Aber Gott ist gnädig, Gott gibt dich nicht auf. Halleluja. Und dem Ehrlichen lässt er gelingen. Und er weiß, dass du ehrlich bist, sonst wärst du nicht hier. Gott weiß, dass du ihn suchst. Und dass du immer wieder versuchst, immer wieder von vorne. Aber da gibt es immer dumme Menschen, die dich da verleiten und abdriften lassen, dich abhalten. Die fromme Feuerwehr, die das alles löscht und dämpft. Die Salbung bringt dich wieder zurück von den sinnlosen Wegen. Erlöst dich von Herodes, der total ganz anders denkt, ganz was anders will. Und der Geist Gottes erlaubt und führt dich, dass du einen großen Bogen um den Herodes machst. Ich sag dir, wenn du jetzt heute die Salbung bekommst, es kann passieren, dass du nicht mehr nach Hause gehst. Es kann passieren, dass du nicht mehr nach Hause kommst, dass dein Mann dich gar nicht mehr reinlässt. Oder deine Frau. Kann passieren. Ist ja schon bei mir alles passiert. Bei mir bekehrt sich eine junge Frau, hat 5 Kinder, Mutter von 5 Kindern, von einem Geschäftsmann in Heilbronn. Und die kommt nach Hause. Oh Mann, wie hieß er? Hans. Ich habe mich bekehrt, bin Kind Gottes geworden. Und dann fragt er, wo hast du dich bekehrt? Und dann sagt er da und da. Und dann nimmt er die Axt und sagt, du kommst nicht mehr nach Hause. Die Kinder, die Ehe ist geschieden worden, gleich, verstehst? Hat sogar Revolver sich angeschafft. Du kommst nicht mehr nach Hause. Nur weil sie sich bekehrt hat und Jesus als seinen Herrn, ihren Herrn angenommen hat. Und das Schlimme dabei ist, er war bekehrt, Sohn eines Pastors. und abgefallen. Die, am schlimmsten sind Menschen, die abgefallen sind, die alles wissen, die alles kennen, die alles verstehen, die sogar von Kind, die mussten dreimal am Sonntag in den Gottesdienst gehen, das war ihr Müssen, verstehst du, und das hat ihn angeekelt. Und gerade dieser sagt, und da hast du dich bekehrt? Nein, ich möchte mit dieser Religion nichts zu tun haben. Und du kommst nicht mehr nach Hause. Ich will mit dieser Sekte und mit dieser Irrlehre und was er alles gesagt hat. Also zuerst mal muss man die Frau nachher versorgen, aber die Frau ist tapfer geblieben. Der hat gesagt, ich bleibe bei meinem Jesus. Ich weiß, was ich gefunden habe und ich weiß, wo ich herkomme und so weiter. Und weißt du, was aus diesem Mann ist? Was dieser Mann gemacht hat? Der hat nur Pornoliteratur gemacht. Der hat nackte Frauen, die ganze St. Pauli-Zeitung gestaltet und so weiter. Und deshalb, er hat schlechtes Gewissen gehabt. Er hat schlechtes Gewissen gehabt. Er wusste, was Heiligkeit ist, was Salbung ist, was Segen ist, was Gerechtigkeit ist, was Reinheit ist, was Anstand, was Moral ist. Und er arbeitet für St. Pauli-Literatur. Und die Frau bekehrt sich. Und er sagt, ich will jetzt anständig leben. Und nicht mehr dieses liederliche Leben von St. Pauli. Du, das ist Revolution. Weißt du, wenn du Jesus begegnest, erlebst du Revolution bei dir zu Hause. Der Segen, das ist die Auswirkung des Segens. Du sollst wieder deinen verlorenen Gott wiederfinden durch diese Salbung. Das ist mein Gebet und mein Anliegen, dass du wieder zurückkommst, da wo du mal wusstest, egal wie schlimm dein Leben aussieht und was da passiert, dass du deine Gesundheit wiederfindest, dass du deinen Frieden wiederfindest, dass du deine Kindheit wiederfindest. Die meisten Leute haben ihre Kindheit verloren. Der Teufel hat ihre Kindheit versaut und vermurkst. Dass du sagst wieder, ich darf jetzt ein Kind Gottes sein. Und es gibt nichts Schöneres als Kind Gottes. Junge Gottes, Mädel Gottes sein. Aber, lieber Vater, Kind Gottes, wieder lachen, wieder spielen, wieder lustig sein, wieder guter Laune sein, das ist ein Stück des Segens, dass ich wieder Kind sein kann. Dass du wieder deine alte Kraft bekommst, so wie früher, deine Jugend. Alles, was der Teufel dir gestohlen hat, den inneren Frieden. Dass du sagst, ich habe Ruhe, egal was jetzt passiert. Und diese Frau, ich schätze diese Frau sehr. Denn die Frau hat alles zurückgelassen. Natürlich, mit Gericht hat sie nachher später ihre Kinder bekommen. Aber sie hat die Hölle auf Erden durchgemacht. Nur, weil sie Jesus gefunden hat. Nur, weil sie Jesus gefunden hat. Du sollst dieses übernatürliche Leben entdecken. Und wenn du das einmal entdeckt hast, durch die Salbung, dann findest du deine Urvision, Urschau wieder. Dann geht dieser Stern, den du oben in Ekbatana, in Persien, irgendwo in Babylon gesehen hast, diesen Stern, dem hast du gefolgt bis jetzt. Und wenn du ganz ehrlich bist, du hast dem Stern gefolgt bis jetzt. Im Beruf hast du es probiert, in der Ehe, im Sex, im Vergnügen, im Geld, im Rausch. Überall bist du dem Stern gefolgt. Vielleicht ist der Stern da und dort und dort. Dann hast du mit Religionen probiert, mit Esoterik versucht, mit New Age versucht, mit allem Hokuspokus versucht. Du bist immer dem Stern gefolgt, wenn du ganz ehrlich bist. Mit Ideologien hast du versucht. Und dann kommt jemand und sagt, gerade du brauchst Jesus. Und der soll es bringen. Du sollst wieder entdecken, deine Vision, dein Traum. Du bist hier, dass du nach Hause kommst und dann was berichtest. Mir ist der Herr erschienen. Mir ist der Herr begegnet. Und nun, wie dieser alte Simeon, und nun kann ich in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland geschaut. Dieses Wunder habe ich erlebt. Nur die Salbung bewahrt dich, dass du nicht mehr zu den Mördern, zum Herodes zurück musst. Und plötzlich sagt der Heilige Geist dir, geh nicht diesen Weg zurück, sondern geh auf einem anderen Weg wieder in dein Land zurück. Versuch's mal anders. Weißt du, Gott wird dir zeigen, wenn du ehrlich mit Gott wandelst und lebst, wird Gott dir im Traum zeigen, wie du auf einem anderen Weg zu deinem Glück kommst. Zu deinem Ziel, zu deinen Lieben, zu deiner Familie, zu der Familie Gottes. Wie du diesen Weg, dass du nicht mehr zu Herodes gehst und du weißt nicht, was dort auf dich erwartet. Dort ist der Tod, der auf dich wartet. Denn der Herodes hätte dich nicht mehr frei laufen lassen. Das kannst du sicher sein. Er war brutal, hat sogar seine eigene Frau umgebracht. Und da wären die ein paar Weisen da, das wäre so ein Klacks für ihn gewesen. Aber hier, Gott zeigte ihnen, auf einem anderen Weg nach Hause zu gehen. Die Salbung ist es, was dir zeigt, anders zu machen. eine Sache zu umgehen, eine Sache auszulassen, eine Sache zu überspringen, eine Sache gar nicht so ernst zu nehmen. Es muss sich vorstellen, was das bedeutet für ehrliche Menschen, weise Menschen. Ich belüge doch den König, den Herodes da. Du musst sogar lügen und dein Wort brechen und sagen, ich gehe nicht mehr nach, wir gehen nicht mehr zurück. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn der Herr sagt, ihr geht nicht mehr zurück und die Salbung dir sagt, du gehst nicht mehr zurück, dann hast du nichts mehr verloren beim Herodes. Das ist eine Herausforderung. Salbung ist eine Herausforderung. Also überleg einmal, ob du gesalbt werden möchtest oder nicht. Das hat Konsequenzen. Vielleicht musst du plötzlich alles über Bord werfen und sagen, nein, so nicht. Oder wieder was ganz Neues anfangen, was du schon immer machen solltest und nicht gemacht hast. Das könnte durchaus sein. Bei den meisten, bei uns hier, wir sind nicht mit Herodes so nah. Wir müssen Dinge machen, was wir niemals tun wollten, dass wir die Dinge tun. Und Gott sagt, geh jetzt dorthin, geradeaus und nicht nach links und nicht nach rechts schauen und greift es an. Wer Jesus gefunden hat, der ist von Buchstaben erlöst, von Traditionen erlöst, der ist dem Lebendigen begegnet, der hat Führung Gottes in seinem Leben. Und von dieser Begegnung mit Jesus werden jetzt deine weiteren Schritte gelenkt. Das hat Konsequenzen. Du wirst rumgelenkt. Die Begegnung mit Jesus erlöste sie von dem Gelübde, den sie Herodes gegeben haben. Wenn ihr das Kind gefunden habt und das ist wirklich gewesen, dann kommt zurück und erzählt mir, du wirst von all diesen mistigen, listigen Gelübde befreit. Weißt du, der Teufel hat vielleicht dir ein Gelübde abgenommen. Unser deutsches Vaterland. Politisch. Oder diese Gelübde beim Nazis oder bei den Kommunisten oder irgendwelche Schwüre. Du bist von allen diesen listigen Gelübde befreit. Wenn du Jesus begegnet bist, dann musst du nicht mehr an diese Gelübde halten. Du bist diesen Gelübden nicht mehr verpflichtet. Das können auch natürlich Ärzte sein. Das können welche Verpflichtungen sein. Ja, ich muss die Tabletten nehmen. Ich muss immer wieder regelmäßig. Nein, du bist erlöst von diesen Gelübden, Verpflichtungen. Was du tun? Wir sind erlöst nicht nur von der Sünde, sondern auch von der Macht der Sünde und der Resultat und Ergebnis der Sünde. Du bist vom Herodes erlöst. Die Salbung ist, was dich erlöst. Also, es hat Konsequenzen. Die Salbung bricht das fremde Joch des Herodes in deinem Leben. Die Salbung befreit dich von allen negativen Symptomen, befreit dich von all dem Abnormalen, von diesem psychischen Druck auf deine Seele, was immer so lastet. Ich muss zurück. Guck mal, jetzt umgehen wir den Herodes da. Das ist doch egal, lass doch den Herodes sein. Ja, ich habe gesagt, bin ich glaubwürdig, wenn du an Gott glaubst, wirst du durchaus Menschen gegenüber auch unglaubwürdig. Ja, hat er nicht versprochen? Gewiss, ich kann 100-mal versprochen haben, aber Gott hat mich anders geführt. Gott hat jetzt einen anderen Plan für mein Leben. Jetzt lebe ich nicht mehr nach dem Plan von Herodes, jetzt lebe ich nach dem Plan Gottes. Und Gott hat für dein Leben nach der Salbung, nach der Begegnung mit Jesus, nachdem du Jesus gefunden hast, einen anderen Plan. Als ich meinen Freunden erzählte, ich bin Christ geworden, haben sie gesagt, du spinnst. Und ich habe auch gesponnen. Alles Strohfeuer und so weiter. Und die haben gesagt, nein, also wir können keine Christen hier bei uns gebrauchen. Ich war bei den Kommunisten. Christen und Kommunisten vertragen sich nicht. Ich weiß nicht warum. Und so weiter. Aber wir können, du musst jetzt dein, die haben mich ausgeschlossen aus diesem Verband, dem Verein. Ich durfte nicht mehr zu ihnen kommen. Ich habe meine Freunde verloren mit einem Schlag, nur weil ich Christ geworden bin. Du siehst also, es scheidet Mark und Bein, die Salbung. Es hat Konsequenzen. Und es hat für mich Konsequenzen gehabt. Ich habe gedacht, für mich ist eine Welt untergegangen. Jetzt stehe ich Mutterseelen allein. Ich habe nur noch meine Familie. Ich habe niemand mehr. Aber Gott sei Dank, ich habe nach und nach andere Freunde gefunden. Und Gott hat mich von manchen anderen Freunden auch erlöst, von diesen christlichen Freunden, die mich nur ausgenutzt und ausgelaucht und ausgebeutelt haben. Gott hat mich auch von diesen Menschen erlöst, bis ich zu Menschen gekommen bin, wo ehrlich sind, wo Gott lieben und wo Gott dienen und Gott vertrauen und auch Jesus kennen, auch zu diesen Weisen, die Jesus begegnet sind. Und wenn du so einem Menschen begegnest, wo Jesus begegnet ist, Gott sei Dank, dann bist du in guter Gesellschaft. Deshalb suche gesalbte Menschen. Und nicht Menschen, die Salbung verloren haben. Die sind ganz gefährlich. Und ich warne euch, So wie dieser eine Herr, der sich da, dessen Frau sich bekehrte. Verstehst du? Der wusste alles. Der wusste alles. Der konnte alle Bibelsprüche, der konnte predigen. Und er hätte predigen können, auch wenn er gewollt hätte. Aber nein, für St. Pauli arbeitet er. Wenn du die Salbung verlierst, arbeitest du für St. Pauli. Aber kann auch was anderes sein. Es ist Zeit, dass Gottes Vision sich in deinem Leben erfüllt. Und die Salbung ist die Voraussetzung dazu. Und ich möchte einen kleinen Beitrag in diese Richtung leisten bei dir. Ein Gehilfe Gottes zur Freude sein, zur Vollendung deines Lebens. Ein Stück weit kann nicht viel, ich kann nur ein Stück weit dienen. Das andere muss der Herr. Ich sage das heute Abend so, wie Johannes der Täufer. Ich taufe mit Wasser, aber der nach mir kommt, tauft euch mit Geist und Feuer. Ich salbe euch mit Olivenöl, direkt aus Jerusalem sogar. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Ich salbe euch mit Öl. Aber der nach mir kommt, wird alles andere machen. Und ich vertraue Gott, dass er alles andere macht. Und ich möchte nur so ein Handlanger Gottes sein heute Abend. Ich weiß nicht, wo die Versammlung endet und wie das weitergeht. Und ich weiß nicht, wie wir das alles machen. Aber ich weiß nur eines, dass wir Gott dienen. Und dass ich ein Stückchen euch helfe, zu der ursprünglichen Vision, zum ursprünglichen Traum eures Lebens zurückzukommen. 2009 ist das Jahr, wo dein Traum in Erfüllung geht. Und Gott will diesen Traum in Erfüllung gehen. Ob jetzt Gesundheit ist oder Heiligkeit ist oder Gerechtigkeit ist. Oder vielleicht gehst du nach Hause, so wie unsere Schwester Liebhilde heute Mittag. So, sie ist nach Hause gekommen. Sie ist nur über die Straße auf der anderen Seite umgezogen, eine schönere Wohnung, bessere Wohnung, edlere Wohnung. Ja, zu Hause. Und Geschwister, lasst uns nicht denken, und mir ist so groß geworden diese Tage, lasst uns nicht denken, sterben, das ist was Furchtbares. Sterben ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens, der größte und wichtigste Akt unserer Existenz. Das ist der größte Akt. Und wir sind bereit für die Herrlichkeit. Und wir werden gesalbt. Und überleg einmal, und ich sage jetzt zum Schluss noch, was Salbung ist, Leute. Magdalena salbte Jesus. Und zwar für den Tod, der ihm bevorstand. Sie salbte seine Füße. Den Weg, den er zu gehen hatte, das war kein leichter Weg. Jesus ging als Gesalbter in den Tod. Und zwar Maria Magdalena salbte ihn. Sie hat mich gesalbt. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Diese arme Frau, diese einfache Frau, von der wir nicht viel wissen. Aber diese Frau hat Jesus gesalbt für seine große Mission. Jesus, und seitdem heißt Jesus Christus der Gesalbte oder Christus der Gesalbte, Messias der Gesalbte. Seitdem ist er der Gesalbte. Kein Priester hat Jesus gesalbt. Dieses einfache Weibchen, die plötzlich eine Versammlung von lauter frommen Leuten eindrang und ihm die Füße sagte, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und überall, wo das Evangelium auf der Welt verkündigt wird, wird von dieser großen Tat gesagt. Was ich heute sage, ich weiß jetzt nicht, was rauskommt, aber ich weiß eines, in der Ewigkeit wird es Resultate bringen. Und ich tue ein gutes Werk für deine Ewigkeit. Nicht vielleicht für jetzt, für diesen Moment jetzt. Vielleicht hast du wenig Auswirkung jetzt, aber es kann durchaus sein, dass du Auswirkungen spürst. Und vielleicht plötzlich nach der Salbung ist ein Krieg ausgebrochen. Und plötzlich sind die Brüder an der Front und plötzlich sagt der Vater Isai, David, guckst du mal, kannst du denen was zu essen hinbringen? Und David kommt hin und sieht diesen Goliath. David ist der Gesalbte, alle anderen haben die Salbung verloren, König Saul hat die Salbung verloren. Und plötzlich dieser Gesalbte kommt und sagt, das gibt's doch nicht, dieser Unbeschnittene lästert das Volk Gottes. Und es kann passieren, wenn du die Salbung bekommst, dass du plötzlich sagst, ich gehe in den Medien, ich mache das und ich mache das und ich unternehme, ich lasse mir das nicht bieten, diese Unbeschnittenen, was wollen sie, Gott lästern? Und du nimmst deine Keule oder deinen Steinschleuder oder was du gerade zur Hand hast, für die Gesalbten spielt das keine Rolle, was sie in der Hand haben, die können sogar mit der Spucke jemand davonjagen, die brauchen da nicht große Sachen. Oder nimmst deine Steinschleuder, dieser Gesalbte. Aber von dem Moment begann eine Treibjagd über das Leben Davids. Du hast die Salbung. Ich warne dich. Bist du bereit, auch den Preis für deine Salbung zu bezahlen? Wenn du gesalbt wirst, beginnt die Treibjagd des Teufels, des Sauls, des Luzifers, beginnt in deinem Leben. Da wirst du gejagt. Aber ich sage dir eines, du wirst König. Und zwar nicht von heute auf morgen. Zuerst einmal in Hebron, ganz weit weg. 7 Jahre in Hebron. Und dann erst bringen sie den König nach Jerusalem. Die Salbung ist es, dass du schrittweise vorwärts gehst, etappenweise. Zuerst einmal versteckst du dich in der Wüste und du musst Haufen Bewährungsproben als Gesalbter bestehen. Denk die Höhle Adullam. Da liegt doch vorne der Saul und du sitzt hinten im Verlies und du könntest jetzt aufstehen und ihm die Gurgel abschneiden. Aber was macht er? Der schneidet nicht die Gurgel ab, sondern nur einen Zipfel. Nur einen Zipfel. Und rennt raus und sagt, Halleluja! Wem gehört dieser Zipfel? Und der König springt raus und schnappt ihn. Dann sagt er, schau her, Saul, guck mal, ob an deinem Mantel noch alles dran ist. Du musst erst mal mit einem Zipfel leben lernen. Gesalbte müssen mit einem Zipfel zuerst mal durch die Gegend rennen und sich bewähren. Du hättest die Macht, aber du nützt nicht die Macht aus. Du hättest Autorität, aber du nützt deine Autorität nicht aus, weil die Zeit Gottes, die Stunde Gottes noch nicht da war. Und du wirst dich nicht an dem Gesalbten Gottes vergreifen. Und der Saul, obwohl er die Salbung verloren hatte, war er immer noch der Gesalbte Gottes, solange er lebte. Die Salbung kannst du nicht verlieren. Du kannst nicht mehr in die Wege Gottes gehen. Wenn du einmal gesalbt bist, bist gesalbt von Gott aus. Saul war einer. Also, ich taste nicht, da muss Gott selber mit dem fertig werden. Also, ich mache meine Hände mit diesem guten Mann nicht schmutzig. Und er lässt ihn. Und Gott ist mit ihm fertig geworden. Er hat sich selber das Leben genommen. Hat sich selbst ruiniert. Menschen, die die Salbung verlieren, ruinieren sich selbst, früher oder später. Aber wohl dir, du bleibst auf der Spur der Salbung, wie David, immer und immer, immer wieder. Und Gott wird dich segnen und dich durchbringen und eines Tages bist du soweit. Und du sagst aber, Herr, so lange. Die Salbung, die Fülle der Salbung zu erleben, das hat seine Zeit und seinen Preis. Lass uns aufstehen und heute Abend, du hast jetzt viel gehört, du weißt es, um was es geht. Ich will nicht dich zwingen zur Salbung, aber wir werden uns vom Heiligen Geist leiten lassen, wie wir das alles machen werden. So, aber zuerst einmal, wir nehmen unser Opfer auf und ich möchte auch für die Gaben beten, die jetzt zusammengetragen werden. Wir bringen unsere Gaben nach vorne und dann werde ich zuerst einmal für die Täuflinge beten, die da sind im Raum. Die sollen zuerst mal gesalbt werden, dass sie den Weg Gottes gehen, dass ihre Ohren gesalbt sind, dass ihre Augen gesalbt sind, dass ihr Mund gesalbt ist, dass ihre Hände gesalbt sind, dass ihre Füße gesalbt sind. Sie werden diese priesterliche Salbung bekommen und dann, nachdem die Täuflinge fertig sind, die getauft worden sind Silvesterabend, dann werden die gesalbt auch, die die Salbung brauchen, die sagen, ich hab eine Vision, ich habe die Vision vielleicht verloren, wir werden für diese zuerst einmal beten, dass wieder dieser alte Traum in deinem Leben auferweckt wird. Heute Abend soll eine Stunde der Auferstehung, der Auferweckung sein und Gott möge uns segnen. So, Peter, wir singen einen Chorus.